Augenoptik im Ohr.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast aus der Hochschule Aalen.
Hier erfahrt ihr Neues, Interessantes und Spannendes aus dem Studiengang Augenoptik-Optometrie.
Gastgeber im Studio sind Leonie Schretzenmeier
und Jürgen Neulting.
Ja, zwar ist das neue Jahr schon ein paar Wochen alt, aber ich denke, ein paar gute Wünsche sind dennoch nicht schlecht. Also, ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen guten und erfolgreichen Rest vom neuen Jahr 2022.
Heute wollen wir uns mal einem Forschungsthema widmen. Bei uns im Studiengang gibt es eine sehr aktive Gruppe im Kompetenzzentrum Vision Research. Dort werden spannende Untersuchungen gemacht. Da steht unter anderem auch ein hochmoderner Fahrsimulator. Und darum soll es heute gehen.
Ich freue mich, dass wir heute zwei Gäste aus dem Bereich haben. Dr. Judith Ungewiss leitet den Fahrsimulator und mein Kollege Professor Dr. Ulrich Schiefer ist der Chef des Kompetenzzentrums Vision Research. Liebe Judith, lieber Uli, herzlich willkommen hier bei uns. Am besten, ihr stellt euch erstmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Mein Name ist Judith Ungewiss. Ich kam 2009 nach Aalen, um Augenoptik zu studieren. Habe dort 2013 meinen Bachelorabschluss gemacht, 2015 dann den Master in Augenoptik und Psychophysik und habe direkt danach angefangen, in der Arbeitsgruppe von Uli Schiefer zu arbeiten, parallel zu promovieren im Fach Kognitionswissenschaft an der Uni Tübingen, bin damit seit 2020 fertig und betreue unseren Fahrsimulator.
Ja, und ich heiße Ulrich Schiefer. Ich bin von meiner Ausbildung her Mediziner. Ich habe in Düsseldorf und Denver dieses Fach Medizin studiert, bin danach zum ersten Mal ins Schwabeländle gekommen. Und zwar habe ich angefangen 1986 im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm, habe dort 3 Jahre meiner Facharztausbildung absolviert und bin danach für so ungefähr 25 Jahre an die Universitätsaugenklinik in Tübingen gegangen, bin auch dort jetzt noch zu 10% als Oberarzt mit Forschungsaufgaben tätig und durfte seit 2012 hier an der Hochschule in Aalen den Fachbereich Vision Research im Studiengang Augenoptik und heute heißt er ja Augenoptik und Optometrie übernehmen. Damals waren die Studiengänge sogar noch zusammengelegt und hießen Augenoptik und Hörakustik. Das ist so in Kurze meine Geschichte und ich glaube, es wäre vielleicht an der Stelle ganz gut, mal so zu berichten. Ihr wollt ja so wissen, wie dieser Gesamtzusammenhang Fahrsimulator eingebettet ist in dieses Kompetenzzentrum Vision Research, wie wir das bezeichnet haben. Da gibt es noch wesentliche weitere Mitarbeiter. Einer davon ist Dr. Michael Wörner. Das ist ein Informatiker, der selber in einer Firma tätig ist. Blickshift heißt diese Firma. Die beschäftigt sich mit Augenbewegungen und auch mit der Auswertung solcher Augenbewegungen, speziell für bewegte Szenarien. Das ist sehr kompliziert, wie wir vielleicht nochmal in Zukunft lernen werden oder austauschen werden. Und dieser Michael Wörner ist sozusagen von uns ein kleines bisschen so motiviert worden, dass er einen Teil seiner Zeit neben dem Geschäftsführer-Dasein, aktuell sind es 20%, in dieser Arbeitsgruppe mitarbeitet. Wir haben zusätzlich auch noch in Gestalt von Frau Kerstin Hornig, das ist eine Orthoptistin, die sich von ihrer Seite aus mit der Sprechstunde für vergrößernde Sehhilfen und Sehbehindertenberatung befasst, jemanden, der uns von dem Sektor Augenbewegung und auch Augenstellung berät. Und schließlich haben wir sozusagen als ideelles Mitglied den Ralf Michels, der uns in vielen Fragen von klinischen Untersuchungen unterstützt und begleitet. Und dann gucke ich Judith mal so in die Augen und frage sie, Judith, habe ich jetzt jemanden vergessen? Dann kannst du jetzt dazwischen grätschen.
Ja, ganz wichtig. Wir haben wechselnde studentische Hilfskräfte. Das heißt, wir haben Studierende aus den eigenen Reihen, die bei uns neben ihrem Studium mitarbeiten. Die können das nutzen, um sich schon mal anzuschauen, welche Themen sie vielleicht in der Bachelorarbeit bearbeiten wollen. Die können das aber auch einfach so anschauen, um zu sehen, ob Forschung was für sie ist. Und das ist eine ganz tolle Sache, dass die ein bisschen bei uns in der Arbeitsgruppe sind. Wir sehen, wie die arbeiten. Man kann sich austauschen. Aus meiner Sicht auch ganz wichtige Mitglieder unserer Arbeitsgruppe.
Ja, da hast du völlig recht. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du das gleich erwähnt hast. Die sind natürlich nicht Vollzeitmitglieder, aber als studentische Hilfskräfte eingebunden. Und du hast auch komplett recht, auch wenn sie sozusagen nicht ja dauernde, ständige Mitglieder sind, so sind die tragende Säulen dadurch, dass ohne deren Beitrag im wahrsten Sinne des Wortes und deren Einsatz wir praktisch nicht eine Studie am Fahrsimulator hätten durchsetzen und durchführen können. Denn diese Studierenden sind das Rückgrat aller Versuche. Die haben die Patienten aufgenommen, sie haben sie untersucht, voruntersucht in einer Vielzahl von Dimensionen und vielleicht am Rande auch noch erwähnt, diese Studierende sind auch eingebunden in ganz andere Veranstaltungen, die wir machen, auch dort als tragende Elemente. Und da erwähne ich zum einen unseren Refraktionskurs, RITA hat er als Abkürzung, wo diese Studierenden tatsächlich als Tutoren, so könnte man sagen, auf Augenhöhe mit Augenärzten zusammenarbeiten und auch einen Perimetriekurs, den Judith und ich hier lostreten durften, der heißt PAINT. Auch hier sind die Studierenden als Betreuer aktiv und es wird, glaube ich, damit deutlich, das ist ein Geben und Nehmen. Also die Studierenden haben mir dann oft gesagt, dadurch, dass ich sowas mache und auch bewusst vermitteln muss, habe ich erstmal begriffen, was ich eigentlich lernen soll. Denn wer lehrt, der lernt auch am besten. Das, was man lehrt, hat man eigentlich auch am besten begriffen. Und damit können wir, glaube ich, diesen Part ganz gut abschließen, Judith. Und ich bin so froh, dass ich dich angucken kann. Denn dadurch kann man sich so schön austauschen und sich die Bälle zuwerfen. Und jetzt warten wir mal auf euren nächsten Ball.
Ja, der nächste Ball ist eigentlich ganz, ganz klar. Ihr habt ganz viel jetzt schon das Thema Fahrsimulator erwähnt. Könntet ihr ganz kurz mal erzählen, dass wir alle so auf dem gleichen Stand sind, was eigentlich ein Fahrsimulator ist und was das Besondere an unserem ist und was der eigentlich in der Augenoptik macht?
Ich erzähle vielleicht mal, ich bin jetzt ein bisschen vorlaut, weil die Schilderung, was ein Fahrsimulator ist und was der macht, das sollte eigentlich Judith tun, denn die leitet den ja. Aber ich erzähle mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Und ich habe in meinem Leben immer festgestellt, und vielleicht ist das auch für Podcasts gar nicht so schlecht, man soll, glaube ich, in seinem Leben möglichst viel träumen. Und das ist etwas, was ich so für wichtig halte, dass man bestimmte Dinge so vor Augen sieht. Und nur das, was man vor Augen sieht, das wird's auch. Und komischerweise dieser Fahrsimulator, so wie er jetzt ist, der ist so, wie ich ihn mir damals erträumt habe. Und wie das kam, kann ich auch erzählen. Ich hatte eine Berufungsverhandlung mit unserem Rektor und der hat mich an einem Punkt mal aus diesem Gespräch entlassen und hat dann gesagt, Sie sind der penetranteste Gesprächspartner und Verhandler um Ihre Berufungsmittel, die ich je erlebt habe. Und ich schrumpfte richtig so zusammen wie so ein Ballon, in den man reingestochen hatte und hat mich dann fast ein bisschen geschämt. Aber es kam Gott sei Dank der Nachsatz, aber Sie sind mir trotzdem sympathisch, Herr Schiefer. Und dann habe ich gesagt, ja, dann kannst du dir auch noch ein Herz nehmen und habe gesagt, dann hätte ich noch einen Wunsch. Und dann habe ich gedacht, jetzt nimmst du mal all deinen Mut zusammen und habe ihm gesagt, ich hätte gerne hier in meinen Berufungsmitteln an der Hochschule in Aalen, in einem neu entstehenden Innovationszentrum, das war gerade im Bau, da hätte ich gerne einen Fahrsimulator. Und hatte erwartet, dass jetzt der Rektor, der damalige Rektor, Herr Professor Gerhard Schneider, mich ungespitzt in den Boden rammt und sagt, so jetzt ist endgültig Schluss. Aber der hatte nur gesagt, wo wollen Sie das haben und bis wann soll das fertig sein? Und dann kann Judith ja mal so erzählen, was so ein Fahrsimulator ist und was wir da für Träume umgesetzt haben.
Ich fange mal damit an, wo das Ganze dann entstand. Es wurde zu der Zeit das Innovationszentrum gebaut, direkt neben der Hochschule. Und da durften wir uns in relativ große Räumlichkeiten einmieten. Das heißt, der Fahrsimulator ist jetzt direkt neben dem Augenoptikgebäude im Innovationszentrum untergebracht. Und bis wann? Die Eröffnung von diesem Innovationszentrum war im Juni 2015. Das ist jetzt also so um die 6,5 Jahre her. Und was wir da bekommen haben, war kein funktionsfähiger Fahrsimulator, sondern ein leerer Raum. Ein Raum ohne Fenster, das wurde noch nicht geliefert oder war noch nicht geliefert worden. Der Boden war noch nicht ganz fertig. Es hat an vielem gefehlt, aber wir hatten einen Raum und wir konnten starten.
Judith, ich unterbreche dich da nochmal kurz, weil das um die Fenster, was war ja so toll. Die Architekten haben sich ja damit verwirklichen versucht, dass sie gesagt haben, wir nehmen die Gebäudestruktur unseres Studiengangsgebäudes auf. Und das waren alles so horizontal und vertikal, ja, vergitterte Strukturen mit so Laden, die sich bewegten und so weiter. Meine Mutter hatte damals gesagt, hat diese Hochschule überhaupt keine Fenster? Und dieses Ding waren so ein ganz festes Rastermaß mit, wenn nur so ganz schmalen Fensterluken. Aber wie soll man denn ein Fahrzeug durch eine Tür oder durch so ein schmales Fenster, das müsste man ja in Scheiben schneiden, um das reinzukriegen. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen ein riesiges Schiebefenster, das da reingeht. Und ich weiß noch, wie der Architekt fast Harakiri gemacht hat, dass seine ganze Gebäudestruktur ja dadurch zerstört wurde. Aber mit ganz langen Verhandeln und Überlegen, gemeinsam mit Judith und den anderen, was haben wir denn für Argumente, dass man sowas machen kann, kam das dann doch zustande.
Das ist so richtig spannend. Ich habe da so dieses gruselige Bild, was bei euch auf der Webseite drauf ist, so vor Augen, wo so ein Auto an so einem Kran hängt und von außen so in so ein Gebäude reingeschoben wird. Da hält man noch nachträglich die Luft an.
Ja, das ist so ein Bild, was ich auch vorm Kopf hatte, was ich immer erträumt habe. So muss es ja gehen mit dem Kran. Aber das war ganz schön spannend. Wir hatten am Tage noch nicht mal die Freigabe, ob der riesige Autokran überhaupt kommen würde oder bezahlt würde. Und da kommt so ein großes Kompliment auch mal an unsere Finanzabteilung, unsere Verwaltung, was die in diesem Zustand möglich gemacht hat, in dieser spannenden und sehr, sehr dichten Zeit. Das ist bewundernswert. Und viele schimpfen ja immer über Trägheit und Störrigkeit und so weiter. Ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Ich habe mich so wohl gefühlt, dass so eine Verwaltung in so einer Hochschule uns so einen Rückenwind gegeben hat, zusätzlich zum Rektorat und den ganzen Entscheidungsträgern. Also das möchte ich bei dieser Gelegenheit auch einfach mal äußern. Und jetzt aber den Mund halten, weil die Judith muss uns jetzt erklären, was denn eigentlich ein Fahrsimulator ist und was wir damit vorhaben, denn sonst wird das ja gar nicht rund, Judith.
Gut, gehen wir mal dazu über, was steht denn in dem Raum drin? Wir haben gerade schon gehört, da hing ein Auto an einem Kran, also offensichtlich ist da ein Auto drin. Das war auch eine schöne Geschichte. Wir haben uns relativ lang umgeschaut nach einem passenden Fahrzeug. Es ist ein Audi A4 geworden. Den haben wir von der Volkswagen Konzernforschung zur Verfügung gestellt bekommen für 5.500 €. Der Uli hatte das damals verhandelt. Der kam, der war stolz wie Oscar. Der sagte, wir haben dieses Fahrzeug 5.500 mit Bang & Olufsen Soundanlage, mit allem drin, hervorragend, können wir direkt so in den Fahrsimulator stellen. Die Rechnung hatten wir ohne den Brandschutz gemacht. Das heißt, da musste der Tank, alle Leitungen mussten ausgebaut werden. Wir mussten das natürlich komplett umbauen, insofern als dass ein Lenkrad bei uns ja keine Achsen oder Reifen bewegen darf, sondern an die Software angeschlossen werden muss. Wir mussten die Pedalerien austauschen. Am Ende hat uns dieses Fahrzeug nicht 5.500 €, sondern um die 90.000 € gekostet. Abgesehen davon, mittlerweile ist da auch noch Eye-Tracking-Software drin. Also der Preis ging weiter und weiter hoch. Neben dem Auto haben wir eine Leinwand in Halbzylinderform mit einem Radius von 3,20 Meter. Und man sitzt kurz hinter dem Mittelpunkt der Leinwand. Was soll das? Naja, ich möchte ja gerne ein Bild haben, das so nah an der Realität wie möglich ist. Das heißt, keine Knicke in irgendwelchen Projektionen und so weiter. Wenn ich im Fahrsimulator also fahre, schaue ich auf diese Halbzylinderleinwand. Und bespielt wird die Leinwand von zwei Projektoren von der Firma Zeiss. Warum das? Warum nicht irgendwelche Beamer, die vielleicht günstiger gewesen wären? Weil die Projektoren, die wir haben, das sind Planetariumsprojektoren. Das sind die einzigen weltweit, die wirklich schwarz projizieren können. Warum ist das wiederum so wichtig? Wir machen da drin nicht nur Fahrexperimente, wir machen da drin Nachtfahrexperimente. Es geht ums nächtliche Sehen während des Autofahrens. Uli, was müssen wir noch dazu fügen?
Also bevor man forschen und Projekte machen kann, muss man so einen Fahrsimulator einrichten. Weil man denkt, jetzt steht da der Projektor und die Leinwand, das Ganze musste noch verdunkelt werden. Es soll ja ein Nachtfahrsimulator sein. Der springende Punkt ist aber, dass ein Fahrsimulator nicht fertig sind, wenn die Komponenten dort drin stehen, sondern dann muss man die ja alle miteinander verbinden und dann fängt die Arbeit eigentlich erst an. Weil das Problem ist, nichts funktioniert. Also jedes für sich alleine vielleicht sogar, aber sonst funktioniert nichts zusammen. Und was noch viel wichtiger ist, was uns eigentlich so gar nicht bewusst geworden ist, das ist ja ein Nachtfahrsimulator. Da sollen ja auch Menschen rein. Und das Ganze muss sicher sein. Und da geht's nicht nur um Brandschutz, sondern was passiert denn, wenn in diesem Simulator irgendwas anderes passiert? Ein Kurzschluss, ein Stromausfall oder sonst was? Wie kommen die Leute aus diesem Simulator wieder raus? Wie kann man bestimmte Dinge sicher abschalten? Und um das zu gewährleisten, haben wir uns nochmal der riesen Mühe unterzogen, diesen Simulator CE zertifizieren zu lassen. Und ich sage einmal, dass es im deutschsprachigen Raum sehr, 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 sehr wenige Simulatoren geben dürften, die überhaupt eine solche CE-Zertifizierung verfügen. Und wenn ich mit Judith da nochmal zurückdenke, was wir da in Angriff genommen haben, ich weiß nicht, ob ich das nochmal auf mich nehmen würde. Das kostet Monate und mehrere Kilo Nerven. Aber noch was ist wichtig. Wenn man das alles miteinander verbunden hat, dann ist das ja toll. Dann leuchten die Beamer und dann leuchtet es von dort und dort. Und dann kommt die Frage, ja, wie hell ist das denn? Und spätestens dann staunt man und sagt, ja, ziemlich. Und das war's dann. Das muss man erfassen. Und jetzt kommt sozusagen der Leiter dieses Podcasts ins Spiel, nämlich Jürgen Nolting und Gunter Dittmann, die jetzt zwar nicht Mitglied dieses Kompetenzzentrum sind, haben aber ihr Steinbeißzentrum und ihre jahrzehntelange Messerfahrung nicht nur einmal, sondern ständig zur Verfügung gestellt und unter Bandscheiben mörderischen Verrenkungen zum Teil auch Messungen durchgeführt, einfach um zu wissen, ja, mit welcher Leuchtdichte strahlt das denn? Mit welcher Beleuchtungsstärke wird denn hier gearbeitet? Jetzt kommt noch was Tolles. Wir haben nämlich währenddessen in unserem Simulator eine mobile Blendlichtanlage eingestellt. Das wiederum mit Kollegen aus der Mechatronik. Leuten also, die in unserem Nachbargebäude eigentlich als Profs dort arbeiten und die haben gemeinsam mit ihren Studierenden mit Seilrobotern bewegte, an Metallseiten aufgehängte Mini-LEDs, so von der Masse einer Rittersport-Schokoladentafel, so konfiguriert, dass die sich vor des virtuell einem entgegenkommenden Auto, was ja auf der Leinwand gar nicht blenden kann mit seinen projizierten Scheinwerfern, sich so davor setzt, dass jetzt diese LEDs angehen, erst ganz mickrig anfangen zu leuchten, immer heller werden, immer größer werden und dann vor diesen Scheinwerfern nach links, wir haben ja Rechtsverkehr, nach links verschwinden im Nirvana sozusagen. Das sind so Dinge, die man erstmal in Ordnung bringen musste, ja, und dann muss man die Leute ja noch ins Fahrzeug setzen, ohne dass sie sich in dem Kabelsalat, der da ist, verheddern oder darüber stolpern im Dunkeln. Und da kommt auch so ein Bild wieder vor mir auf. Das konnte man ja meistens alles nur machen, nachdem der Lehrvorgang und die ganzen Arbeiten, die am Tag in der Hochschule abgeschlossen waren. Und ich erinnere mich noch wie heute daran, wie Judith und ich, der eine im Kofferraum lagen, das war sie, und ich unter oder im Auto und wir dann versucht haben, mit unseren Fingern zu fingern, bis nämlich die eine den Stecker in der Hand hatte, den ich dann durch diese komischen Sitzlücken und so weiter ihr habe versucht zuzureichen und das eben in Wegen im Auto, von denen wir überhaupt nicht wussten, wo die eigentlich lang gingen. Und das fand ich schon was total Tolles, dass da Menschen sich ja Stunden um die Ohren hauen, um mit ihrem Prof oder irgendjemand in der Lage zu sein, solche Verbindungen herzustellen. Also dieses Aneinander, dieses Kontakt finden im wahrsten Sinne des Wortes, das fand ich auch auf diesem Art und Weise ganz, ganz toll. Das muss ich einfach nochmal sagen.
Ich erinnere mich an viele, viele Stunden, wo wir im Dunkeln gestanden sind und dann wirklich aus dem Auto heraus auf die Leinwand gemessen haben. Spannende Sachen, die wir da gemacht haben. Du hast recht, ja, ganz viel Lichttechnik aus meiner Sicht ist dazugekommen, aus unserem Labor. Und quasi so als Dienstleistung haben wir da bei euch gemessen.
Ja, aber das möchte ich auch nochmal, wenn ich da rein darf, Jürgen. Also zum einen ist ja das Tolle, da wird doch jeder sagen, da nimmst du so einen Luxmeter oder so einen irgendwann von irgendeinem Spotmeter und misst da mal eben. Aber man muss sich ja überlegen, da geht's ja um Nachtfahrten, um ganz, 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 ganz geringe Leuchtdichten. Und die sind eben mit einem normalen Messapparat überhaupt nicht zu erfassen. Und ich habe daraus gelernt, wie schwierig das ist, solche Messungen bei Nacht korrekt zu machen. Und was ich auch toll finde, das kann ich dir ja einfach auch mal so ins Gesicht sagen in so einem Podcast, ich liebe deine Berichte. Da gab es zu jeder dieser Messungen ein Protokoll. Und aus diesem Protokoll, die ich jetzt auch noch gerne zur Hand immer wieder nehme, die sind so professionell verfasst und so toll geschrieben, dass man sich ja immer wieder daran orientieren kann, so sieht das aus. So, und jetzt gehen wir mal von der Seite aus zu einem einzigen Punkt noch, Judith, mit dem du vielleicht begründen musst, warum reden die eigentlich immer die ganze Zeit über Nachtfahrsimulator? Was soll der Quatsch? Wir sind doch Tageswesen eigentlich. Warum haben wir uns auf Nachtfahrten kapriziert?
Genau, der Grund, ganz kurz gesagt, ist eine Unfallhäufigkeit. Wenn wir uns anschauen auf deutschen Straßen, wann passieren Unfälle, insbesondere wann passieren tödliche Unfälle, die wir ja gern verhindern wollen durch unsere Forschung, dann stellt man fest, dass ungefähr 2/3 aller Unfälle am Tag passieren und ungefähr 1/3 in der Nacht. Und dann denkt man sich, naja, also das passt ja eigentlich ganz gut, 1/3 vom Tag ist dunkel, ist ungefähr gleichwertig. Wenn wir uns jetzt aber überlegen, dass nachts doch deutlich weniger gefahren wird, also das im Prinzip auf die Kilometerleistung runterbrechen, dann sehen wir, dass wir nachts doch ein deutlich erhöhtes, nämlich um 50% erhöhtes Risiko für einen schweren Unfall haben. Und genau das wollen wir verhindern. Es gibt eine Frage, die darf man eigentlich gar nicht stellen, die hört sich ganz schlimm an, nämlich was ist ein Menschenleben wert? Und wir wissen alle, dass die ethisch und moralisch nicht zu beantworten ist. Aber es gibt eine Gruppe von Menschen, nämlich Versicherer, die müssen einen Wert dafür finden. Und der Wert ist in Deutschland so ungefähr bei 3 bis 4 Millionen. Das heißt, wenn wir durch unsere Versuche nur ein Menschenleben retten, dann hat sich der Aufwand, den wir dafür treiben, finanziell schon gelohnt, dass der sich ethisch, moralisch und für die betroffene Person rentiert, ist sowieso außer Frage.
Und das führt uns jetzt nahtlos eigentlich zu der Frage, ja, was macht ihr denn damit? Was sind denn dann eure Forschungsprojekte? Und da können wir so ein bisschen über die Vorgeschichte erzählen. Das erste Projekt, was wir hatten, war ein Projekt mit einem sehr großen Hersteller von elektronischen Anzeigeinstrumenten. Und dort haben wir angeboten, auch wieder mit einem Freund und Kollegen zusammen, Peter Baumbach, doch mal was zu erzählen über Sehen, Sehvorgänge, Sehen im Fahrzeugcockpit. Und das Interessante war, dass von den Gästen, die da waren, ein gutes Drittel, Judith, glaube ich, Designer waren. Das hat mir extrem imponiert, weil wenn man sich heute die Autos mal anguckt, die ja Bildschirme haben, die sich von ganz links im Auto bis ganz rechts im Auto erstrecken. Und die Leute, die sich solche Autos leisten können, meistens in die etwas ältere Gruppe von Menschen gehören. Also denken Sie mal alle an Jürgen Nolting als Zuhörer. Ne? Das ist schon ein älterer Mensch, obwohl er es natürlich selber vehement abstreiten würde. Aber wenn ihr jetzt euch Jürgen Nolting so vorstellt, dann braucht der auch eben Gleitsichtbrillen. Und diese Gleitsichtbrillen, die haben Eigenschaften, dass man eigentlich nur das, was man unmittelbar vor sich sieht, auch beim Abblick in der Nähe, dass das scharf ist. Wehe, wenn man bei gerade gehaltenem Kopf bei so einer Gleitsichtbrille mal so einen schnellen Blick zur Seite macht. Alles versinkt in Unschärfe. Und das heißt, diese Tachos, die sind überhaupt nicht ablesbar in dieser Riesengröße ohne dass man den Kopf und das Auge und den Rumpf bewegen müsste, um dahin zu gucken. Und dann würde man sagen, ja, dann tut das doch. Aber das kostet Zeit. Und jedes Mal, wenn sich das Auge bewegt, schaltet das Gehirn für diesen Augenblick der Augenbewegung das Auge dunkel. Also das wird in einer ganz schlechten Übertragungsfrequenz sozusagen und Übertragungsleistung Informationen zum Gehirn weiterschicken. Und das ist etwas, was ganz, ganz, ganz übel ist. Und da gibt's eine kleine Aufgabe mal an alle, die jetzt in den Podcast zuhört. Wenn ihr heute Abend vor dem Badezimmerspiegel steht, dann guckt mal nach, ob ihr euch selber beobachten könnt, während ihr eure Augen bewegt. Während ihr also in den Badezimmerspiegel guckt, macht mal eine schnelle Augenbewegung und guckt mal nach, ob ihr das erfassen könnt. Und niemanden von euch wird das gelingen. Und das freut besonders Zauberer, weil die nämlich genau solche Dinge nutzen, schnelle Augenbewegung bei jemandem zu induzieren und in der Zwischenzeit etwas zu verstecken. Vom Zaubern zurück zum Auto. Wir haben in der Beziehung natürlich einige solcher Projekte inzwischen schon in den Fahrsimulator, ja, integriert durchgeführt. Und wer könnte das besser darstellen als die Leiterin des Fahrsimulators?
Das erste ganz große Projekt, das wir hatten und das im Prinzip auch zum Aufbau des Simulators im Wesentlichen beigetragen hat, war ein Projekt, das hieß Kontrastwahl. Das war finanziert von der DGUV, das ist die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, das ist der Dachverband über alle Berufsgenossenschaften in Deutschland. Und die haben uns und nicht nur unsere Arbeitsgruppe, sondern eben auch die Lichttechniker, auch die Mechatronik beauftragt, rauszufinden, wann denn ältere Menschen mit Medientrübungen, insbesondere mit einem grauen Star, anfangen Einschränkungen zu kriegen in Bezug auf die Nachtfahrtauglichkeit. Dazu haben wir Messungen gemacht, zum einen in unserem Fahrsimulator. Das heißt, die Leute mussten eine Strecke abfahren und während sie fuhren, mussten sie die Öffnung von Landoldringen angeben. Sie mussten bestimmte Hindernisse, wie zum Beispiel ein Wildschwein oder einen Fußgänger, identifizieren und uns das angeben. Die Strecke, die wir genommen haben, war nicht irgendeine, sondern wir haben im Prinzip unseren Campus Burren aus GPS-Daten nachmodellieren lassen. Das hatte den Vorteil, dass die Leute nicht nur im Fahrsimulator fahren konnten, sondern direkt danach raus durften und die gleiche Strecke in echt nochmal gefahren sind. Warum macht man das? Um zu validieren, was im Fahrsimulator stattfindet. Das heißt, um zu sagen, ist das wirklich so realitätsnah, dass die Ergebnisse vergleichbar sind. Wenn man so Außenexperimente macht, das ist gar nicht so einfach. Es war Winter, weil im Sommer kann man sich vorstellen, wird es erst sehr spät dunkel und nachts um 3 messen die wenigsten Probanden gern. Also musste man Richtung Winter. Da allerdings sind dann die Straßen oft nass oder es gibt Schnee, dann kann man auch nicht messen, weil dann die Bedingungen nicht mehr reproduzierbar sind. Und so kommt man dazu, dass man immer nur so ein sehr kleines Fenster findet in der Zeit, wo was funktioniert. Da muss dann aber auch wirklich alles funktionieren. Das tut's natürlich auch nicht. Uns sind trotz Absperrung ständig Leute auf den Campus gelaufen. Uns ist vom Wind mal was weggeflogen. Aber damit muss man dann einfach leben. Und das sind Bedingungen, unter denen man misst. Da lernt man sich in der Arbeitsgruppe doch auch sehr gut kennen und das schweißt auch sehr zusammen. Wir hatten Arbeitszeiten, die haben gestartet abends um 7, um 8, wenn es dann wirklich dunkel war. Später im Jahr, November, Dezember, manchmal auch um 5 oder um 6. Haben oft gemessen bis nachts um 12, um 1 und mussten dann noch aufräumen. Auch das gehört ein bisschen dazu. Das ist anstrengend, aber das war auch eine sehr schöne Zeit. Auf der anderen Seite, man macht was, was ein bisschen ungewöhnlicher ist. Und man kriegt aber auch ganz tolle Ergebnisse daraus.
Dazu kann ich vielleicht noch einhaken. Auch da wird sich Jürgen Neuting sehr daran noch erinnern. Weil der hat nicht nur Licht gemessen, sondern Jürgen ist so jemand, der hat unheimliches Interesse an allem, was mit Daten- und Nachrichtenübertragung zu tun hat. Und ich erinnere mich noch wie heute, wie der mit seinem Laptop hinten links im Auto immer saß, den Laptop aufgeklappt auf seinem Schoß. Und dann hat er Satelliten gesucht, und zwar nicht nur die für das GPS-System verantwortlich, sondern auch die GLONASS-Satelliten, die ihm alle zusammen ein Bild lieferten. Warum? Naja, wir haben vor diesen Patienten und Probanden einen sozusagen quasi Schutzvorhang gemacht. Der durfte erst zu einem bestimmten Zeitpunkt hingucken und dieser musste ausgelöst werden. Jetzt lösen Sie mal im Auto irgendwas 70 Meter vor irgendwas aus. Ja, soll man da ein Draht hinhängen? Muss der überfahren werden? Das ist alles ganz, ganz schwierig. Und Jürgen ist auf diese geniale Idee gekommen, dass er gesagt hat, Mensch, mit den Satelliten müsste man doch so genau sein, dass man diesen Punkt sozusagen relativ zu GPS oder mit GPS bestimmt und dann diesen Vorgang unmittelbar startet. Und das ist ihm auch tatsächlich gelungen. Und natürlich schweißt das zusammen, wenn man dann mit diesen Patienten und Probanden in so einem Fahrparcours drin ist, der dann läuft. Und Judith hat schon erzählt, da rannten dann andere Leute auf dem abgesperrten Gelände um. Ich erinnere mich noch, wie schwierig das war. Da wurde für uns wieder unter Aufwendung, wer weiß welcher Sicherheitskriterien, zum Teil die Straßenbeleuchtung abgeschaltet innerhalb des Areals, in dem die Autos fuhren. Dann fuhr zu allem Überfluss ein Bus über den Campus, der dort lang fuhr. Und das Beste, was dieser Busfahrer machte, ist mit seinem Bus das Blendfahrzeug, was wir geparkt hatten, zu rammen. Dann war der Versuch auch wieder vorbei. Und wie gesagt, Judith hat schon erzählt, Wetter. Was passiert, wenn es vereist? Was passiert, wenn es anfängt zu regnen? Was passiert, wenn Nebel kommt? Wenn da der Mond steht und ungünstig ist? Wenn alles Mögliche an Wind ihnen durch die Gegend pustet? Das ist der Grund, weswegen man so gerne in einem Simulator arbeitet. Denn diese Dinge, die kann ich bestimmen in einem Simulator. Die sind immer gleich. Die sind in der Beziehung, wie man so schön sagt, reproduzierbar. Und das ist einer der Hauptgründe, dass ich nicht mehr von so vielen anderen Störfaktoren abhängig bin, die ich vielleicht gar nicht kenne und deswegen auch kaum beherrsche. Und damit wieder zurück zu Judith, die vielleicht noch erzählen kann, was haben wir denn noch so angestellt im Zusammenhang mit diesen Fragestellungen in einem Simulator?
Wir haben beispielsweise für einen Hersteller von Leuchtmitteln Autoscheinwerfer verglichen. Wir haben für einen Hersteller von Intraokularlinsen, also die Linsen, die man ins Auge eingesetzt bekommt nach einer grauer Star-OP, verschiedene Linsentypen verglichen. Dasselbe können wir im Prinzip natürlich auch für Kontaktlinsen machen. Dasselbe können wir im Prinzip für Brillengläser machen. Wir machen Versuche zur Blendung, wenn wir sowas messen. Wir machen aber auch Versuche zum Visus, zur Kontrastempfindlichkeit in dynamischen Situationen, das heißt während der Fahrt. Und wir entwickeln da noch eine Vielzahl anderer Tests dazu im Moment.
Dazu kann man vielleicht gleich einhakend sagen, das ist nicht nur so im luftleeren Raum, sondern das geht auch wirklich ans Eingemachte und ist auch verbunden mit der Erteilung von Patenten. Also das heißt, wenn man da Verfahren entwickelt, dass wir uns darum auch beworben haben, zum Beispiel gemeinsam mit den Mechatronik-Kollegen, diese beweglichen Blendlichtquellen, sowas in der Art gibt es weltweit nach unserer Information in dieser Form nicht, dass wir uns diese Blendlichtquellen haben patentieren lassen. Wir haben ein weiteres Verfahren entwickelt, bei dem man ja Blendung in einer ganz anderen Art und Weise misst. Wisst ihr, wenn man sich mal so überlegt, was das bedeutet, da spricht dann einer von Kontrast. Ja, super. Kann sich jemand was unter Kontrast vorstellen? Wir haben überhaupt kein Vorstellungsvermögen, was Kontraste und diese blöden damit verbundenen Zahlen, 4 verschiedene Definitionen gibt's dafür, auch das noch, ne, was man sich darunter vorstellt. Aber wir haben uns überlegt, könnte man nicht was anderes auch versuchen zu messen, das anderen Leuten, auch einem Richter oder einem Gutachter vielleicht da eingängig ist, nämlich ja Blendung in Form von Halos. Jeder kennt das bei mir aus dem Fenster, wenn ich jetzt gucke, geht gerade der Mond unter. Also ist noch ganz schwach zu sehen. Aber wenn man sich den Mond bei Nacht mal anguckt und es ist so eine eiskalte Nacht, dann sieht man um den Mond aufgrund der gefrorenen Eiskristalle nochmal so eine ringförmige Struktur, eine Scheibe, die den scharfen Mond eigentlich nochmal so umgibt und ganz, ja, so einen milchigen Schein drumherum macht. Und wenn man sich selbst beobachtet, je älter man ist, desto besser weiß man das. Aber auch wenn die Brille beschlagen ist oder mit Regentropfen übersät ist, dann weiß man, wenn man in der Nacht auf punktförmige Lichtquellen guckt, die husten einem eins, punktförmig zu sein, sondern die sind umgeben von solchen Lichthöfen. Und wir sind auf die Idee gekommen zu sagen, ja, das ist ja toll. Man kann jetzt die Leute fragen, wie das heutzutage geschieht über Fragebögen. Fühlen Sie sich gestört? Und wie stark fühlen Sie sich denn gestört auf einer Skala von 1 bis weiß nicht was? Ja, dann schreiben die da 17 rein oder was weiß ich. Aber was hilft uns das denn? Was wir ja wissen wollen, ist eigentlich, was kann einer denn mit dieser Störung noch? Oder wie groß ist diese Störung? Und da messen wir von unserer Seite aus den Radius oder den Durchmesser dieses Lichthofs, von dem ab dann irgendwann der Patient auch sagen kann, und jetzt sehe ich wieder diesen Ring mit der Lücke, der sich aus diesem Lichthof von innen kommend, aus dem Mittelteil des Lichthofs entstehend sozusagen, sich bewegt. Und dann kann man den Radius oder den Sehwinkel dieses Lichthofs tatsächlich ausmessen. Und damit kann man Leuten sagen, ja, mit dieser Sehhilfe oder mit jener Linsentrübung oder mit diesem Hilfsmittel ist dein Radius so und so groß und mit jenem so und so klein. Und das ist etwas, mit dem man zahlenmäßig was anfangen kann.
Also die Themen hören sich ja alle super spannend an. Und wir hatten ja am Anfang schon besprochen, dass auch Studierende mit dabei sind den Forschungsarbeiten. Und gab es denn da dann vielleicht auch schon in diesem Zusammenhang Abschlussarbeiten, Bachelorarbeiten, die dann mit dem Fahrsimulator zum Beispiel zu tun hatten?
Wir haben einmal Eingabeeinheiten ja sozusagen durch die Studierenden testen lassen, die uns helfen sollen, die Lückenposition von Landoldringen zu erfassen. Also für die, die sich nicht so unmittelbar damit auskennen, so ein Landoldring, der im Gutachten verwendet wird, ist ein Ring, der eine Öffnung hat und die kann in 8 verschiedene Richtungen zeigen. Also nach oben, unten, links, rechts und in die schrägen Richtungen dazwischen. Und jetzt haben wir ein Riesenproblem, dass nämlich 30% aller Menschen eine Rechts-Links-Schwäche haben. Das heißt auf Deutsch, wenn da einer rechts oben meint, aber er meint das andere links, dann haben wir ein Problem. Und dazu haben wir uns überlegt, könnte man nicht das mit bestimmten Gerätschaften, bei denen man haptisch, also über das Gefühl oder über drehbare Ringe oder über Tasten diese Positionen eingibt, damit zum Beispiel im Fahrzeug jemand mit so einem Schalter in der Hand diese Position unmittelbar eingeben kann. Und dann sage ich dazu, dass man in einer solchen Situation besonders elegant solche Geräte dadurch testen kann, dass jede Person selber jeweils immer dieses Gerät in die Hand bekommt, damit jede Person auch selber weiß, wie ihr Antwortverhalten ist und als ihre eigene Kontrolle dient. Und da haben uns insgesamt 3 Studierende, Isabel Schüllhorn, Jacqueline Mann und am Schluss auch noch Ronja Granz unterstützt, um solche Dinge einzugeben. Und ich denke jetzt an eine Arbeit, die auch in die Zukunft gerichtet schon ist, die auch mit dem Simulator zumindest mittelbar etwas zu tun hat. Und die vergleicht die Auflösungsfähigkeit von Sehzeichen, diese berühmten Landoldringe, mit großen Abständen, mit dicken Lücken dazwischen und solchen, die man ganz eng zusammengeschoben hat. Weil man darauf ausgeht, dass man in einer solchen Situation mit den eng zusammenstehenden Landoldringen versuchen könnte, das Lesen zu prüfen, die Lesefähigkeit. Und als einen Schritt dorthin führt Michael Liebhaber nicht nur diese Experimente in seiner Bachelorarbeit durch, wie man diese Landoldringe eng und weit sozusagen sehen kann, sondern er testet auch Lesetafeln in Bezug auf die Lesegeschwindigkeit, die Lesefehler und die Größe der Schriften. Und er macht das ganz raffiniert mit einem Gerät, das von seiner Seite aus neben den Tafeltests, bei denen das ausgedruckt ist, den Vorteil hat, sehr flexibel zu sein, nämlich solche Tests in einem Einsichtgerät mit einem Mini-LED-Bildschirm viel flexibler darstellen zu können. Und das zum Schluss, wenn man Leute fragt, Gutachter oder Verkehrsexperten, die sagen einem, Herr Schiefer, das ist ja super toll, dass Sie sowas machen. Haben Sie schon mal einen Landoldring irgendwo auf der Straße gesehen? Ich noch nie. Und das Blöde ist, der hat völlig recht, weil Landoldring gibt's nicht als Sehzeichen auf der Straße. Aber der Landoldring ist so schön standardisiert. Da haben wir es wieder, ne? Was wir aber machen wollen, ist, dass wir in eine solche Umgebung Straßennamen oder Ortsnamen einbinden, die eine bestimmte Länge, eine bestimmte Silbenzahl, eine bestimmte Buchstabenzahl haben und dann erkennen wollen, wie gut oder wie schnell ist eine Person in der Lage, diesen Straßen- oder Ortsnamen zu erkennen.
Ja, ich sehe schon, euch gehen die Ideen überhaupt nicht aus. Das kann noch von mir aus Jahrzehnte so weitergehen mit allem, was ihr da im Kopf habt und jetzt hier an Forschungsthemen untersuchen könnt mit den Anlagen, die im Labor bei euch stehen. Eins beruhigt mich, was du eben zu der Rechts-Links-Schwäche erzählt hast, das beruhigt mich, dass wenn ich im Tanzkurs von der Tanzlehrerin immer den Spruch höre, der Herr beginnt rechts, die Dame links, nein, das andere rechts, das ist mir jetzt völlig klar, was da passiert. Gut, okay, ihr habt spannende Sachen erzählt, das war richtig schön, euch zuzuhören, was ihr in der halben Stunde jetzt hier aus eurer Arbeit berichtet habt, das ist ein spannendes Thema, ganz dicht an der Augenoptik, was man ja normalerweise sich überhaupt nicht vorstellen kann, wenn man erst hört, dass da ein Fahrsimulator steht. Ganz lieben Dank für eure Zeit, die ihr jetzt hier mit uns zusammen wart und weiterhin viel Erfolg bei eurer Arbeit.
Dankeschön.
Wir danken auch. Vielen Dank von meiner Seite aus. Alles Gute an Leonie und auch an Jürgen und natürlich dir, Judith, herzlichen Dank für deine Unterstützung.
So, das war's für heute. Schön, dass ihr bei unserem Podcast mit dabei wart. Wenn ihr noch mehr über das Ampellabor und das Kompetenzzentrum Vision Research wissen möchtet, dann schaut einfach auf die Webseite vision-research.de. Unser nächster Podcast geht dann Mitte Februar online.
Wenn es euch gefallen hat, dann hört gern wieder rein. Wenn ihr Fragen habt oder uns mal besuchen kommen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an augenoptik@hs-aalen.de. Und viele weitere Infos findet ihr auf unserer Webseite augenoptik-studieren.de. Also dann, danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
Augenoptik im Ohr.